Giselles erste Prüfung, wann platzt die Pelle des Currywurstmanns und wer hat Domenico den toten Pudel auf den Kopf geklebt? Und mit diesen Fragen, good morning in the morning, Dennis.
Good morning in the miracle morning, Cornelis.
Good morning in the morning nach Berlin, aus Göttingen.
Hallo Cornelis, da ist er, der erste Gast.
Ja.
Schönen guten Tag, wie geht's dir?
Gut geht's mir, es ist, hast du das Krankheit ist weg. Zeit. Auch schön.
Hast du das Camp verfolgt?
Ja, ich habe es verfolgt. Zum ersten Mal seit, glaube ich, 2 Jahren. Ich habe es in den letzten 2 Jahren bei euch verfolgt und war so mittelinteressiert, mal reinzuschauen. Aber irgendwie hat es mich dieses Jahr gepackt, schon im Vorfeld so ein bisschen. Und ich habe Spaß.
Ganz lustig. Also die letzten beiden Jahre waren ja auch, glaube ich, so die Langweiler-Jahre. Ne? Da hast du mich viel verpasst. Ich war dieses Mal eigentlich vorher und bin es immer noch so ein bisschen verhalten, was so meine Vorfreude anbelangt. Aber es ist auf jeden Fall unterhaltsamer als die letzten beiden Jahre. Ich glaube, diese Staffel ist schon, da kann man sich auch mal abends oder am nächsten Tag vor den RTL setzen.
Das hört sich so ein bisschen nach einer jottischen Selbstsuggestion schon wieder an. Aber hey.
Nee, die Charaktere sind schon eindeutig viel interessanter.
Ja,
ne?
Ja, es hat, aber es wirkt, die ersten 2 Tage sind immer, oder die ersten 3, 4 Tage, da gibt's halt auch genug Material. Spannend wird halt die Flaute zwischen Dienstag und Freitag.
Ja.
Richtig. Für die Hörerinnen und Hörer mal kurz zu sagen, die dich vielleicht nicht kennen, Cornelis ist so ein Kompagnon, so ein Alter, der in unserem eigentlichen Podcast lange Zeit mitgemacht hat, Anycast, und was machst du noch? Schöne Ecken, ne?
Genau.
Seit mittlerweile 1000 Monden. Worum geht's da?
Da geht's um Reisen, um den Klang, den Orte haben. Wir fahren draußen herum, reden immer Stadtkultur und Architektur und nehmen mit auf, was im Hintergrund passiert. Also wir nehmen auch uns auf, meistens mit meinem Co-Podcaster Sven, und versuchen die Welt einfach hörbar zu machen.
Und dann bist du einer von den armen Säulen, die wir dazu getrieben haben, sich mal das Dschungelcamp anzuschauen, um darin bei uns in dieser Sendung hier vor einigen Jahren mal zu erzählen, wie ihnen das gefallen hat, weil du das vorher tatsächlich noch nie gesehen hattest.
Ja, nur ihr seid daran schuld. Das war, glaube ich, noch von Anycast, ne? Da musste ich irgendwie das gucken. Und es war gleich diese richtig gute Staffel mit Dingsy hier, mit Larissa Marold und so, ne? Das hat mich ja schon ziemlich mitgenommen damals. Ich meine, das ist die erste Staffel, die ich gesehen habe, über die wir auch gesprochen haben. Das war cool.
Und seitdem verfolgst du das so halb, ne? Also kleiner Erfolg.
Ja, mehr, mal weniger. Und ich schaue es auch sehr gerne, muss ich vielleicht mal dazu sagen, aus so einer gewissen professionellen Richtung.
Machen wir alle.
Medienwissenschaftler,
genau.
Ich bin halt auch immer jemand, der guckt, wenn man mal so ein bisschen was hinter den Kulissen sieht. Das kommt ja heute auch noch mal so ein bisschen. Und wie es halt so geschnitten ist, natürlich, ne? Wo sie faken, wo sie basteln, und naja, das finde ich halt super interessant.
Stimmt. Ja, dann würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und fangen wir mal direkt an.
In der Dschungelprüfung. Kanal Fatal ist angetreten. Giselle Oppermann. Teil dieser Prüfung war ein nachgebauter, wahrscheinlich aus Fiberglas wie immer, Abflusskanal, von dem es so Abzweigungen gab. In denen war das übliche Dschungelgetier, das RTL so auf Lager.
Aber das war so ein großer, ne? Da konnte man stehen. Das war genau, nicht so, dass man schon direkt am Anfang in so eine kleine beengte Röhre musste.
Genau, man konnte darin stehen, der war ausreichend groß. Die Kanäle daneben waren eher so in so, die musste man quasi erkrabbeln. In den ersten beiden Kanälen, da war, glaube ich, eine Kröte, dann waren Spinnen dabei, war Kakerlaken, Maden, alles wurde herzlich mit einem Kreischen und ein bisschen Geheule begrüßt und wurde nach irgendwie 10 Sekunden ignoriert und war weitergestoppt. Ich glaube, in der ersten Teil der Röhre hat sie, glaube ich, nichts geholt.
Clou der Nummer war auch, ne? Ja, 5, das kann sein. Clou war auch, sie hatte 12 Minuten Zeit. Es waren 1, 2, 3, 4, ich meine, es waren 8 Röhren, dann gab es noch was an der Decke.
Da gab's immer
und dann konnte sie rausgehen, genau.
Und durch die Röhre selber.
Auf dem Weg nach draußen gab es 2 Sterne. Also es gab 8 Röhren und die 5. oder so hat sie erst angefangen. Und sie durfte halt immer, wenn sie ein Rohr, die waren durchnummeriert von 1 bis 8, an der Decke war dann die 9, wenn sie eins hinter sich gelassen hat, durfte sie nicht zurückgehen und dann nochmal reingehen. was ein bisschen doof war, weil sie zum Beispiel die Kröten, also
wären leichtes gewesen.
Ja.
Wurde es eigentlich vorher gesagt oder hat sie das irgendwie zwischendurch gesagt bekommen und wie erst später? Weil ich habe es auch nicht mitbekommen, dachte mir, oh, das ist aber...
Doch, das haben sie, glaube ich, zweimal erklärt.
Ah, okay.
Das haben sie, ich habe es auch nicht mitbekommen, das wurde mir hier nur von meinem, auf meinem Expertensofa gestern Abend rübergeraunzt.
Mhm.
Als ich fragte, ja, warum geht die denn nicht zurück?
Ja, das
kann doch zu den Kröten gehen. Ja, nee, ist ja gut.
Die haben das immer wieder erklärt und also sie haben es am Anfang erklärt und haben immer wieder gesagt so, okay, wenn du jetzt diese Röhre zur nächsten gehst, darfst du nicht mehr zurück. Also es war schon, wurde ihr immer wieder gesagt. Daran hat sie sich auch gehalten.
So, sie hat 5 Sterne geholt. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, ja, es gab 2 Sterne, die so aus der, also in dieser großen Röhre waren ganz viele Ratten. Aber die haben so getan, was Ratten halt so machen, sind ein bisschen rumgelaufen, haben geschnüffelt. Also im Prinzip so wie Katzen oder Hunde. Und dann dieses Teil, was man oben abschrauben musste, da sind halt so Mehlwürmer rausgefallen, ganz viele. Und dann lagen halt 2 Sterne auf dem Boden. 2 Sterne hat sie quasi geschenkt bekommen, dadurch, dass sie die von oben runterziehen musste, damit die Rutsche nach unten abkippt am Ende, damit sie überhaupt
in den Tümpel, genau.
In das Tümpel rauskommt.
Nicht gesehen,
genau, ja. Das waren 2. Und dann gab es einen unter Wasser, also da musste sie so in so ein Wasserbad reingehen, da waren aber gar kein Getier drin. Ich hätte gedacht, da wären so Wasserschlangen drin oder sowas. Aber
ja,
das war, also zumindest konnte man kein Getier sehen. Und dann musste sie so unter Wasser so einen Stern abknoten. Und dann gab es einen Stern, der halt hinter Kröten lag. Ich meine, dass man jetzt irgendwie keinen Bock hat auf Krokodile, auch wenn natürlich das Maul zugebunden ist und dass man auch nicht bei Schlammkrabben irgendwie so durchgehen will, die übrigens... Bei denen übrigens die wie heißt das, Krallen, Klammern, wie nennt sich das?
Also die
Fingerchen.
Die Schere.
Scheren, ja, genau. Die waren nicht zugebunden diesmal, ne? Hast du gesehen? Die waren offen.
Ja, aber das waren sie doch, also das sind sie doch meistens immer.
Ah, nee, die sind schon auch schon öfter mal zugemacht.
In den Situationen, wo der Kandidat nicht ausweichen kann, sind sie tatsächlich zugebunden meistens. Dann in solchen Situationen, wo der Kandidat oder die Kandidatin sich frei bewegen kann de facto, ist es ja nicht notwendig. Weil wenn sie gezwackt wird, dann kann sie eine schnell abmachen und dann weitermachen. Oder sie kann sie einfach so sanft zur Seite schieben, dass sie keinen Grund haben zu zwacken.
Ja, aber die war ja schon angefressen, die erste. Ne? Die hatte sofort ihre Schere so hochgehoben. Also ich will sagen, da kann ich schon verstehen, dass man da nicht reingeht, weil ich hätte jetzt auch keinen Bock von so einer Riesenkrabbe irgendwie gezwackt zu werden. Aber die Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, die 2 geschenkten Sterne der Rutsche, die 2 geschenkten Sterne, die aus den Mehlwürmern gefallen sind, dann dieses Unterwasserding und der bei der Kröte, es waren im Prinzip 6 bei den Kröten.
Und bei der Kakerlaken, da waren nochmal 7. Also du hättest ohne Probleme
ja, aber so, ne, aber ich meine, Kröten sind halt wirklich einfach nur Kröten, die krabbeln auch nicht fies. Die sind halt nur lipschig, aber die tun einfach, da weiß auch jeder, die tun nichts. Das sind einfach große, behäbige Dinger, die wollen in Ruhe gelassen werden, im Wesentlichen. Also sagen wir, 6 Sterne geschenkt, davon hat sie immerhin 5 bekommen.
Ja, genau.
Ja. Yeah.
Also diese 5 ist eine ziemlich, ich verstehe nicht, also ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, was sollte das, da so 5 so einfache Sterne reinzubauen. Oder 6 einfache Sterne reinzubauen. Also das war ja 4 waren ja im Prinzip das Minimum, das man irgendwie erreichen konnte. Also wenn man alles andere irgendwie nicht gemacht hätte, 4, diese beiden von der Decke und die beiden beim Rausgehen sowieso, die musste man ja bekommen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was sollte das? Warum haben die das so gebaut, dass es da auf jeden Fall so einen Halberfolg gibt? Dass in der ersten Prüfung der Kandidat, die Kandidatin auf keinen Fall untergehen kann. Was soll das?
Ich habe mich auch gewundert, ja. Ich hatte gehofft, dass sie mit 2 rausgeht und dann gleich ein bisschen die Stimmung kippt, aber vielleicht ist das gerade noch nicht so im Skript.
Ich glaube, es ist auch nicht gewollt, war das. Ich glaube, RTL hat vermutet, dass tatsächlich entweder eine der Bekannteren oder der, also ich glaube, RTL hatte schon die Ahnung, dass es Giselle sein könnte und hat dementsprechend gehofft, dass nicht das wieder passiert, was du angesprochen hast, das Renke in der letzten Folge, dass sie immer wieder reingewählt wird, was natürlich jetzt passiert.
Ja.
Und die wollten jetzt einen Erfolg gönnen, dass sie irgendwie jetzt so mit 8 Sternen oder so rausgeht und es das Publikum mehr oder weniger den Köder schluckt und merkt so, ah ja, die Holz war, aber sie holt Sterne, also nicht spannend, holen wir uns das nächste Opfer. Nur auch selbst da hat sie so viel geheult und geschreit und gekreischt und auch noch die offensichtlichen Sterne nicht mitgenommen, dass mehr oder weniger RTL es verschlimmbessert hat.
Ist halt ein bisschen die Frage, was jetzt eigentlich 5 von 12 ist, ne? Also nur zum Beispiel 2 von 7 holst oder sowas. Wenn später weniger drin sind, 5 von 12 ist das auch nicht gerade üppiges Essen. So ein bisschen schlechte Stimmung ist dann vielleicht schon noch drin. kann ich jetzt schon abschätzen,
was das ist halt schon fast, macht. Das ist aber halt schon fast die Hälfte, ne? Ich meine, das kann man schon mal mitnehmen. Der Witz ist ja auch, das hat man ja auch gesehen, die Camper waren ja alle mehr oder weniger so halbwegs zufrieden damit und haben das übliche, ja, war ganz toll, was man dann so sagt, gesagt. Ja, und sie war ja ein bisschen unzufrieden. Ich meine, sie hat das dann natürlich auch gemacht, um so ein bisschen so für die Komplimente zu angeln, ne? Ich glaube, sie war auch schon unzufrieden, weil sie einfach wusste, dass es halt auch eine sehr, sehr leichte Prüfung war. Ja. Im Vergleich. Und dass fünf Sterne halt nicht gut.
Ja, sie war sehr, sehr.
Das wussten die, das wissen die ja nicht. Es sei denn, sie hat erzählt, keine Ahnung. Wurde zumindest nicht übermittelt.
Muss übrigens sagen, dass ich die Prüfung eigentlich sehr mochte. Ich habe ja so ein bisschen nochmal einen persönlichen Faktor. Ich finde Prüfungen grundsätzlich relativ langweilig, aber manche gefallen mir ganz gut, weil es war irgendwie ein schönes Setting. Das war nicht so unübersichtlich eng. Das ist irgendwie immer so doof, wenn du im Prinzip nur das Gesicht und so ein bisschen Wasser und eine Brille siehst und gelegentlich Tiere. Es war auch irgendwie was Neues, was sie nicht schon herausgekramt haben. Das finde ich immer ganz schön. Es war irgendwie einfach ein nettes Setting und es hat sich nicht zu sehr in die Länge gezogen. Also kann man schon mal machen so.
Ja, man wusste jederzeit, was es gab irgendwie, ne? Ja, das fand ich auch nicht schlecht. Aber insgesamt, ich mag eher die Actionprüfungen, die so ein bisschen Takeshis Castle-artig sind.
Ja, also ich fand auch die am ersten Tag sehr schön, gerade wenn es Höhe so ein bisschen zu erahnen oder auch zu sehen gibt. Das macht auch einfach schöne Bilder. Ne? Hm. Und da denke ich dann auch immer so, das würde ich auch gerne machen.
Könnt ihr euch an diese Prüfung erinnern, in die irgendwie so einen Berg hochgehen mussten und da wurde mit so Wasserschläuchen Wasser runtergespritzt? So
ja,
über
das
so
einen war
künstlichen
eine
Hügel.
Sehr lustige Prüfung.
Ja,
ist das genau. Mit diesen Stufen, die irgendwie raus und rein oder irgendwas und dann mit so einem See oder war das eine andere?
Es war so eine verlängerte Wasserrutschbahn und da mussten sie halt sich hinter Objekten verstecken und mussten Zeug rüberbringen. Die Prüfung selber, ich glaube, die war auch in der reinen Sendung auch, glaube ich, fast in Echtzeit gezeigt worden, was auch eher selten ist. Die war einfach sehr, sehr, sehr lustig. Während diese Prüfung auch wieder ja zusammengeschnitten wurde.
Die hatten da auch echt viel Zeit. Das war so eine Viertelstunde oder so bei dieser, ne? Da wurden die auch irgendwie abgeschossen, dann kamen so große Bälle, wurden runtergeschmissen und so. Das war so ein bisschen Takeshis Castle-artig. Das hat mir gut gefallen. Sowas mag ich lieber. Aber die hier war nicht schlecht. Stimmt. Ja. 5 von 12 Sternen und dann das passiert, was alle ahnt haben. Viel Geheule und Gejammere. Und damit die selbsterfüllende Prophezeiung in Gang gesetzt, die ja auch Giselle dann noch selber
beheizt hat.
Sie ist jetzt erneut in die Prüfung gewählt und der RTL hat nicht auf uns gehört, bis jetzt noch nicht.
Sie werden
wieder wählen.
Sie werden es nicht manipulieren.
Verboten werden. Was wird nicht manipulieren? Was?
Na, sie werden es nicht mal, also sie werden das Ergebnis nicht manipulieren und werden die Regeln nicht mittendrin ändern.
Nein, aber die können jetzt für morgen sagen, so, jetzt Giselle gewählt, jetzt morgen nicht mehr, tschüss.
Ja, also der Trick wird sein, wie immer, Giselle hat irgendeine Unverträglichkeit oder so.
Hat Rücken
und wird gesperrt und das ist den offensichtlichsten Trick, den RTL da anwenden kann. Wo es auch scheinbar aussieht, kurze Frage, wissen die betroffenen Camper, dass sie gesperrt sind? Das wirkt immer so ein bisschen, als seien sie überrascht, dass sie nicht reinkommen.
Manchmal ja, manchmal nein. Ne? Also gestern, Tommy wusste es nicht. Ne?
Ja.
Ist ja auch sinnvoller, wenn sie es nicht wissen und davon ausgehen, dass sie vielleicht auch noch rein müssen.
Würde ich auch sagen. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass man, vor allen Dingen haben sie auch gesagt, zu Peter Orloff hat Sonja Zietlow gesagt,
bist du der gesündeste 70-Jährige hier.
Genau, du darfst alle Prüfungen mitmachen. Also wird das wahrscheinlich beim Medizincheck vorher schon festgelegt, welche Prüfungen die machen dürfen und welche nicht. Also das habe ich mir so daraus abgeleitet.
Es gab ja auch Leute, die gesperrt waren für Fressprüfungen, weil sie eine Fischallergie hatten. So. Passiert ja. Oder sie haben andere Sachen bekommen. Ich glaube, es war bei einer Sache, wo irgendwie Fischabfälle hauptsächlich Teil der Prüfung waren, da war jemand gesperrt für auch schon mal.
Ja, was sonst noch passiert?
Anschließend an Giselle wieder großes Geheule wegen verschiedenen Dingen. Einerseits der Prüfung wegen, dann gab es Getier. Auch der Currywurstmann ist wegen Getier ein wenig aus der Haut gefahren.
Ja, da sollten wir nochmal ein bisschen länger drüber sprechen.
Ja, das war eine sehr lustige Situation, als der Chris Töpperwien da eine Spinne gesehen hat. Er scheinbar hatte Angst vor Spinnen und dementsprechend war gereizt, während andere auf ihn einrieten, ja, sei doch mal ruhig, was das eigentlich nur noch bestärkt hat alles. Und er war ein bisschen genervt, dass von den Rangern niemand eingegriffen hat und dieses Ding abgeholt hat, so wie die in der Nacht davor, zweimal. als Spinnen im Camp entdeckt wurden. Was einfach wahrscheinlich daran liegt, dass die Kameras von RTL wahrscheinlich so gut sind, also sind halt HD-Kameras, dass sie einfach oder vielleicht sogar 4K, genau, dass sie auf die Spinne gezoomt haben, gesehen haben, die ist unharmlos, da müssen wir jetzt keinen reinschicken, während nachts mit den Nachtsichtkameras das einfach nicht so möglich ist, und dann schickt man lieber jemanden rein.
Sie haben ja scheinbar auch eine abgesprochene Prozedur, ne? Für Ranger rufen, Tier wegtragen, was wahrscheinlich öfter vorkommt, als wir sehen.
Ja, vermutlich. Deutlich.
Ja. Ja. Die kommen ja auch immer mit solchen Plastikpötten, ne? Deshalb ist wurde ja auch schön eingeleitet, einmal durch diesen ganz zu Beginn der Sendung, die Nachtwache mit Felix und Doreen, wurde die erste Riesenspinne gefasst. Felix hat da ein bisschen reagiert. Und dann kam ja noch diese zweite Spinnengeschichte, dann mit Giselle auf dem Klo,
ja,
mit Tommy. Und da Tommy Pieper sich erstmal als Spinnenexperte das war auch eine sehr, sehr lustige Szene. Der ist sehr schön kauzig. Irgendwie muss man versuchen, die versuchen das immer so ein bisschen rauszustellen, aber irgendwie, die Camper unterbrechen ihn zu schnell. Die müssen ihn einfach nur labern lassen.
Ja, also ich glaube, es ist unerträglich, was er labert. Deswegen verstehe ich den Reiz, da ihm schnell den Mund zu stopfen. Aber wenn du ihn irgendwie so 3-4 Minuten labern lässt, dann reitet er sich so richtig selber in die Scheiße.
Und
das wird lustig. Und vor allem aktuell ist er halt der kauzige, leicht creepige Opa des Camps, weil er sich doch so an die jungen Dinger ranmacht.
Ja.
Daher.
Stimmt.
Und man hat seinen Penis. Penis.
Aber erster
Penis.
Ja. Der erste Pimmel.
Der erste Pimmel.
Titties hatten wir schon, Pimmel haben wir jetzt. Aber auch jeweils nur kurz, ne? Nicht so ausgeschlachtet wie in den Vorjahren.
Nee, das stimmt.
Aber jeweils auch ein Vorspann schon drin, aber naja.
Ja, aber auch das passt auch schließlich nur da. Aber sonst jetzt gar nicht.
Das kam wieder nochmal in der Sendung ganz kurz, aber.
Ja, jeweils.
Ja, aber beide genau,
Szenen waren auch nicht viel länger als im Vorspann eigentlich, aber ja.
Aber zurück zu den Spinnen. Christopher Wien ist also völlig fast schon ausgerastet und ist ins Dschungel-Telefon gegangen und hat gesagt, ja, haben wir gesehen, holen wir nicht, ist eine ungefährliche Spinne. Und das ist ja eine dieser Huntsman-Spinnen oder wie die heißen, wohl gewesen. Die laufen da wohl zu Tausenden rum. Also den Namen habe ich schon 150 Mal gehört. Ich meine, die sind einfach nur groß und sehen komisch aus, sind aber irgendwie ungefährlich.
Meinst du, es ist die Huntsman?
Ich meine, das war diese
Huntsman. Ist doch giftig, oder?
War die nicht ungiftig?
Also ich habe gerade Huntsman-Spinne gesucht und dann ist ein Sternartikel, australische Spinne frisst ganze Maus.
Ja, aber das heißt, sagt ja nichts darüber aus,
nicht
ob das für, ob das für Menschen Daten gefährlich ist.
Trotzdem.
Ne?
Ja.
So, ich guck mal gerade, Wikipedia sagt so, dass die wohl Beschreibung Körperverbreitung, Lebensweise. Sie beißen vor allem. Aber sie sind, glaube ich, nicht giftig.
Und sie machen wohl Paarungsritual.
Genau, sie machen Geräusche beim Paarungsritual.
Mhm. Ja, wenn nicht. Ist auch nur ein Mensch, so eine Huntsman.
Ich vermute mal auch fast, dass sie schon auch die Gegend so gewählt haben, dass da möglichst wenige giftige Spinnen rumlaufen, bis keine.
Ja, das ist ja auch
ziemlich, das wirklich Sinn.
Das ist ja auch ziemlich abgeschirmt, dieser Bereich da. Und ich glaube, da gehen die da gehen die auch mehr oder weniger die ganze Sendesaison durch. Anders kann man das ja auch gar nicht da. Also ich meine, da müssen ja auch, das muss ja gepflegt werden, generell, da müssen ja auch Gärtner durch und sowas, damit das irgendwie einigermaßen schick ist und die Kameraeinstellungen passen und da weiß der Geier was, ja. Und da werden sie auch mit Sicherheit dann genauso mit Getier vorgehen.
Definitiv.
Und ja, also, kurz ausgerastet und dann hat er gesagt, so, nee, jetzt reicht's mir, jetzt mache ich die Spinne da weg. Alle haben gesagt, komm, chill, lass gut sein.
Er holte sich den Feuerhandschuh.
Er hat sich den Feuerhandschuh geholt und dann hat der Grillmeister
seine Chance gesehen.
Ja.
Das ist ja schon die dritte Spinne, oder?
Das war, ja, das, ach so,
genau,
in der Sendung, ja.
Ja,
genau, das war die dritte Spinne in der Sendung und dann hat der Grillmeister einfach die Lampe genommen und ist weggelaufen. Christopher Wien hat dann nochmal versucht, so patzig ihm die Lampe aus der Hand zu entreißen und dann hat der Grillmeister die Menschheit gerettet vor der Spinne. Er hat sein Leben gegeben, um das des Christopher Wien zu retten. Und dann ist der Currywurstmann komplett ausgerastet und hat erstmal gesagt, wie scheiße er das findet. Zu dieser ganzen Spinnensituation bekam ich dann eine Expertenmeinung vom grünen Sofa genannt. Und da hieß es, das war ja alles fürchterlich übertrieben, dieser ganze Spinnenscheiß und wie der sich dann auch aufgeregt hat, nur weil dieser komische Coaching-Affe war, ich weiß nicht, was ich meine, ne, habe ich nicht gesagt, ich gebe jetzt nur so wieder, wie ich es gehört habe, dieser komische Coaching-Affe, da die Spinne weggetragen hat. Und da muss ich sagen, nein, da gehe ich nicht vollends mit. Das mit der Spinne war absolut übertrieben, aber das danach hat, fand ich, der Christopher Wien schon ganz gut analysiert, was der Grillmeister dann gemacht hat. Oder?
Ja, definitiv. Es war halt einfach, er hat es gesehen, oder jetzt kann er sich ausspielen, kann ihm mal eins reindrücken. Er hat ja die ganze Situation, solange die Spinne da war, ja auch im Liegen von der Seite beobachtet. Der hat ja null interagiert mit der Szene und ist erst aufgesprungen, als er sah, dass Christopher Wien jetzt wegbringen möchte und dachte, oh, da bin ich jetzt schneller. Hops genommen, weggebracht, ist dann mit dem stählernen Körper zurückgekommen und hat sich feiern lassen. Und hat sich einfach ein Grinsen auf die Backen gelegt und hat gesagt, ja, hab ich's gezeigt.
Was ich dann gut finde, das ist ein echter Konflikt und vielleicht ist es ein bisschen so für diese Staffel etwas, was hoffentlich mehr passiert. Da ist wenig durch äußere Einflüsse, also da gab es keine Schatzsuche oder irgendwie irgendwas, das ist auch nicht komisch zusammengeschnitten gewesen, nicht mehr als man es üblicherweise machen muss, sondern es ist tatsächlich meinem Empfinden nach so passiert. Ne?
Da verspreche ich mir auch noch Großes von. Ich hoffe halt nur, also man sieht ja schon an dem Currywurstmann, dass da der Geduldsfaden ein bisschen kurz ist. Ich hoffe halt nur, dass da der, ich sag mal, körperlich größere von beiden auch irgendwann so viel Hunger kriegt, dass er so ein bisschen hangry wird und dann da ein bisschen mitmacht. Denn ansonsten könnte das leider
eine einseitige auch ein
bisschen Nummer. Einseitig werden und dann kann das auch schnell so wirken, als hätte der Currywurstmann sich halt nicht im Griff, wohingegen hier wurde immer der Begriff Coaching-Affe genannt. Ich will das jetzt mir nicht zu eigen machen, aber ich habe das so gehört, dass der Coaching-Affe quasi das alles mit so einer gewissen Ruhe und Eleganz alles wegbügelt und da sehr souverän an die Sache rangeht. Ja. Der Eindruck könnte entstehen. Da muss der Currywurstmann ein bisschen aufpassen.
Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr schöne Konfliktlinie, die im Gegensatz zur anderen Konfliktlinie, die sich RTL auftat, war ja zwischen Domenico und Evelyn, sich ja nicht so richtig auftut, weil beide für sich festgestellt haben, so, wozu streiten? Also es ändert am Output ja nichts. Die beiden sind nicht zusammen. Er hat ein Kind. Beide werden mit dem Streit nicht glücklicher. Ja, da ist er
nicht. Aber zumindest ist es auch weiterhin eine authentische Geschichte, die man so ein bisschen verfolgen kann. Insofern finde ich es nicht ganz falsch. Also ob das schon Streit ist oder nicht, ist es auch keine forcierte Geschichte, dass die irgendeine Affäre haben, die wir gar nicht haben, sondern da war vorher scheinbar wirklich was. Und ich finde, das merkt man auch.
Zwei Sachen. Mich ödet das ein bisschen an, das ist der eine Punkt. Und das andere, und dann habe ich wieder nicht verstanden, wo will RTL jetzt mit der Geschichte hin? Fand RTL das auch ein bisschen doof und möchte da jetzt so einen Konflikt aufbauen? Denn man hat ja ziemlich lange damit zugebracht und auch, wie ich fand, stark zurechtgeschnitten, dieses Gespräch, was Evelyn da hatte mit den anderen Frauen eben über Domenico und dass sie ja auch noch total gefühlsmäßig davon angefressen sei und so weiter und so fort. Da wurde dann ja so eine kleine Konfliktlinie auch eingezogen. So, dann kommt er einfach zu mir hin und spricht mit mir und da wurde sie ja so ein bisschen wütend dargestellt, ja, als könnte man jetzt, als wäre das jetzt nicht nur alles awkward und schwierig und auch schwer damit umzugehen, sondern als wäre sie wirklich angefressen und hätte aber auch gleichzeitig irgendwie die Motivation, den jetzt mal anzufahren, ne? Den Eindruck hatte ich schon stark und ich verstehe nicht, was RTL damit vorhat.
Ich habe da noch eine andere Theorie. Also, was mich sehr gewundert hat, dass sie sehr oft in beiden Folgen jetzt so schmachtende Blicke gegenschneiden zu den Aussagen, dass ja alles irgendwie vorbei wäre und dass sie da jetzt drüber sind. Und auch in der Folge wieder gab es von Domenico, glaube ich, eine Passage, wo er sagt, ich habe jetzt meine Frau und mein Kind und ich bin erwachsen geworden. Man macht den Fehler nicht zweimal. Und dann läuft zufällig, und das ist vielleicht doch eher Schnitt als Realität, wer ist Evelyn, ne, durchs Bild und ist plötzlich ganz sexy im Badeanzug, im Roten und er schaut ihr schmachtend hinterher und das wirkt für mich sehr, sehr konstruiert, aber ich habe das Gefühl, dass sie darauf hinaus wollen, hoffen, dass die beiden doch übereinander herfallen und dann der große Skandal da ist.
Aber ich glaube, er hat
wir lieben uns eigentlich noch und nee, genau, oder? Das sah nur so aus.
Ja, eben. Das war, glaube ich, kein einziges Mal so, dass er tatsächlich hinterhergeschaut hat.
Ja.
Also, was heißt, das wissen wir natürlich nicht, aber die Stellen, die uns gezeigt wurden, das war eindeutig so geschnitten.
Das ist das einmal eins des Soap-Opera-Baukastens halt.
Ja, genau.
Wie findet ihr denn die Geschichte überhaupt? Also, wie gesagt, das grundsätzliche Problem, ich finde die Geschichte an sich öde, ja, und dann verstehe ich nicht, wo will RTL jetzt damit hin? Jetzt, aber erst nach diesem neuen, erst im Prinzip nach der gestrigen Folge.
Ich denke, dass am Ende es einfach nur ein Filmmaterial ist und RTL sich einfach quasi schuldig ist, das jetzt noch irgendwie auszuzeigen, aber ich glaube, dass sobald es was Interessanteres gibt, das quasi hinten runterfällt und die Geschichte ist vorbei. Ich glaube, es ist jetzt einfach nur, lag jetzt einfach daran, dass man das irgendwie in der ersten Folge aufgebaut hat und vielleicht nochmal ein bisschen auserzählen wollte und es wirkte schon so ein bisschen jetzt wie so ein Schlussstrich und dann ist jetzt auch vorbei. Ich glaube, die Geschichte fällt jetzt demnächst hinten runter.
Also mein Klatsch gehen oder mein Trash-Soap ganz weit hinten vorhandenes Empfinden wünscht sich ein bisschen, dass die wahre Liebe zwischen den beiden ist und er eigentlich nur bei der anderen Frau geblieben ist, die auch seine Ex-Freundin war, wenn ich es richtig verstanden habe. Und er sie und sie ihn liebt, aber dummerweise das Kind da ist und das jetzt total zum Tragen kommt, weil sie so lange aufeinander hocken und dann plötzlich doch wieder irgendwie ein Kuss stattfindet. Zumindest mag
ja,
das also
würde man
Zuschauer
das,
hoffen.
Würde man das vielleicht in der Soap schreiben, aber ich meine, man hat ja immer noch begrenzte Mittel hier im Dschungelcamp, ja, so richtig viel.
Ja.
Also dafür müsste man, glaube ich, zu viel Plot anfüttern. Ich glaube, das kriegt man nicht so hin.
Nee, da aber dann wäre es möglicherweise nicht ganz uninteressante Geschichte.
Ja, müsste aber zu viel für passieren, meine ich.
Sonst gab es noch von Tommy die Beichte, was ich ein bisschen armselig finde, ehrlich gesagt, normalerweise dient das Camp ja dazu, dass man quasi aus seinem eigenen selbstverkorksten Leben berichtet.
Ja.
Und Tommy meinte so, ach nee, das mache ich nicht, da bin ich viel zu eitel für. Ich erzähle einfach, wie schrecklich meine Frau ist. Und denkst du so, oh, Junge. Weil er erzählte dann, dass seine Frau alkoholkrank ist und sei ja alles so schlimm und er würde ja so viel für sie tun. Aber mit dem Wissen, das ich hatte darüber, dass er quasi minimale Einkommen hat, das Haus seiner Frau gehört, hört sich so ein bisschen so an, als fühlt er sich so ein bisschen zwischen der Rock und der Hard Place. Also auf dem Motto so, naja, ich finde es eigentlich richtig scheiße, aber es ist halt kostenlos Wohnen.
Er hat gesagt, das fand ich aber interessant. Geht immer mit dem Hund raus, genau. Aber er hat noch gesagt, das fand ich ja dann irgendwie den Gipfel der Arschlochhaftigkeit, könnte man jetzt sagen, vielleicht. Wenn die sich nicht gebessert hat, wenn ich hier raus bin, dann ziehe ich aus.
Ja, nach dem Motto,
also,
dann habe ich
jetzt
Geld.
Tun wir mal so, als wäre das, als hätte er kein Stück gelogen. Ja, wir können das jetzt mal durchspielen. Als wäre das, würde es alles der Realität entsprechen, was er gesagt hat. Dann ist es natürlich unmöglich, da wird sie ja irgendwie von erfahren, unmöglich im Fernsehen sowas jemandem bekannt zu geben, mehr oder minder. Kann natürlich auch sein, dass er es vorher schon gesagt hat, aber das dann so sehr auszuwalzen in der Öffentlichkeit. Zweite Variante ist, er hat gelogen, kennen alle Leute, die Tommy kennen, vermutlich auch seine Frau, und dann hat er einfach im Freundeskreis Lügen über seine Frau verbreitet. Also, so oder so, Dick Move.
Ja, definitiv. Es ist einfach ein Arschloch-Move, über eine Person zu reden, die sich einfach gerade in dem Moment nicht selber verteidigen oder wehren kann. Und vor allem mit so einer Sache. Also,
das ist bei mir auch wahnsinnig viele Punkte verloren, von den wenigen vorhanden, ein paar waren vorhanden.
Hatte in dem Moment, dass ich das Bedürfnis, einfach so eine Katze in den Mund zu stecken, damit er endlich mal was zu fressen hat und einfach nicht redet. Das war Tommys quasi Sympathie-Tal.
Eine Kleinigkeit möchte ich noch anbringen, die mir aufgefallen ist. Und zwar, da Domenico ist so ein bisschen ausgerastet, weil einfach sein Reis und seine Bohnen in einen riesen Topf gekippt wurden. Und zu dem Zeitpunkt war Doreen Teamchefin. Und es gipfelte in einer tollen Unterhaltung, in der Domenico so sinngemäß sagte, naja, du kannst ja, das können wir ja alles zusammenkippen, aber frag mich doch wenigstens vorher und sei nicht immer so patzig. Und dann hat Doreen wunderschön geantwortet, ich bin nicht patzig. Ganz toll. Also
Zur Rache ist er dann neuer Teamchef geworden.
Ja, natürlich, aber war schon mal ganz lustig zu sehen, dass es hat bei Domenica auch ein bisschen gedauert, also wie ich, man konnte so mit ansehen, zumindest hat RTL das sehr gut erzählt, wie er denn so langsam begriffen hat, naja, eventuell habe ich da ein bisschen überreagiert, weil alles andere als das Zeug zusammenzukippen macht ja überhaupt keinen Sinn. Und dann hat er sich irgendwann zurückgezogen auf die Position, naja, ist ja schon alles gut, aber fragt auch wenigstens vorher. Das war schon ganz, ganz schön, das zu erkennen. Und dann, also man erkennt daran zumindest, dass er eine kurze, manchmal irgendwie ein bisschen eine kurze Zündschnur hat. Und Doreen hat es sich sehr zu Herzen genommen, zumindest hat sie angefangen zu weinen, was ich nicht ganz verstehe. Also das hätte ich so nach 5, 6 Tagen verstehen können, wenn der erste Hunger aufkommt und man so ins Loch fällt. Aber ganz zu Beginn muss man dann nicht ein bisschen härter sein. Was ist da wirklich vorgefallen? Also hat da anderes mit reingespielt? Macht uns RTL nur glauben, dass sie deswegen geweint hat? Jedenfalls, wenn das so sein sollte, dass das mehr oder weniger so passiert ist und andere Einflüsse da keine große Rolle gespielt haben, dann könnte das noch ein interessanter Hinweis darauf sein, dass diese beiden Kandidaten auch durchaus Unterhaltungspotenzial haben könnten, was bei dann Domenico über Doofheit hinausgeht.
Vor allem Doreens Chance ist aufzufallen, weil sonst hat sie nichts so viel zu bieten, leider.
Ja, sonst war nicht viel, oder?
Nö, das war schon eigentlich, das war schon die Folge. Du hattest, glaube ich, am Ende noch, ist dir aufgefallen, dass Evelyn und Leia weiße Oberteile anhatten.
Ja, genau.
Du hast die Vermutung aufgestellt im Pad, dass sie...
Ja, was heißt Vermutung? Ich hab das als Frage gestellt. Also ich kenne diese weißen Oberteile, ich wusste aber, ich habe das aber nie so richtig wahrgenommen. Ich weiß wohl, dass sie das früher getragen haben und die saßen jetzt einfach nur nebeneinander am Feuer bei der Verkündung, wer dann als nächstes in die Prüfung muss und hatten beide so ein weißes Oberteil. Ob die vielleicht zur Schatzsuche gehen sollen oder so?
Oder schon
aber,
waren.
Oder waren.
Ich vermute mal, dass sie das in der Nachtprüfung, Nachtschatzsuche haben und die sehen wir heute.
Also hatten.
Ja, genau, hatten.
Ja.
Das Material, was quasi vor der Verkündung passiert, also die Nacht vor der Verkündung, das sehen wir ja erst in der Folge darauf.
Das stimmt.
So. Dementsprechend vermute ich mal,
dass wir gebaut werden, ja.
Vielleicht heute tatsächlich in der Folge am Sonntag eine Schatzsuche sehen. Mit Evelyn und Leia.
Und was sollte dann die Paarung Evelyn und Leila?
Wer weiß, wer weiß.
Was ich mich noch ein bisschen gewundert habe in der Folge mit der Nachtfalter-Geschichte, warum sie da so offensiv mehrfach ihre Decke mit so zwei komischen Löchern gefilmt haben. Wollten sie uns damit zeigen oder weismachen, dass sie tatsächlich Tiere da reinschmeißen, was irgendwie komisch wäre, aber das Bild war ansonsten ein sehr hässliches und beklopptes Schnittbild, was kaum jemand rafft. Ich habe es extra nochmal angehalten. Habt ihr das auch so wahrgenommen?
Ich glaube, ganz ehrlich, dass...
Das habe ich gar nicht gesehen.
Ja, ich glaube, ganz ehrlich, die haben versucht, einfach die albernen Moves einzufangen, wie die versuchen da die Schmetterlinge, Motten, Nachtfalter rauszubekommen. Und das Loch oben in der Decke ist vermutlich einfach nur, damit da irgendwie nicht irgendwie 100-200% Luftfeuchtigkeit in der Kammer herrscht.
Gut, ich habe das Bild nicht verstanden. Möglicherweise, ich bin ja TV-Nauschauer. Die Qualität ist halt so unterirdisch, dass man da auch keine Details wirklich ausmachen kann im Pixelmüll. Also es wird so stark komprimiert, wenn da in dem Bild irgendwo eine Motte war, vielleicht hätte man die sehen können. Ich habe nur zwei Löcher gesehen und gedacht, ach so, sie haben die jetzt da wirklich reingeschickt? Komisch.
Ja, nee, ich glaube nicht, die waren einfach...
Nee, ne? Ja.
Also vielleicht sind sie tatsächlich über das Loch reingekommen, aber das Loch hat, glaube ich, klimatische Gründe.
Ja, gut.
Also mir ist überhaupt nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, aber ich glaube, wenn, dann ist das nur ein Loch, aus welchen Gründen auch immer, also macht schon Sinn, was du sagst, Dennis, das ist halt irgendein Loch, das irgendwo für da ist, vielleicht auch um von da aus reinzufilmen oder so, keine Ahnung.
Nee, das ist komisch und zu klein. Hätten sie mit von dort aus, so wie das ungefähr aufgebaut, auf den Kopf da oben drauf gefilmt, sind auch zwei Löcher gewesen. Also Kamera erscheint mir komisch. Zumal das Loch ja extra noch in die Schallschutzmatten reingebaut war. Also ich habe da extra nochmal angehalten, weil mich ja immer die Technik so interessiert, die man manchmal so ein bisschen erahnen kann und wie ungelenkt da irgendwelche Kabel noch mit Schellen an die Wand getackert waren und so. Auch ganz schön. Aber egal.
Na, jedenfalls glaube ich, haben die das dann einfach nur als Witz benutzt. So, guck mal, wir schmeißen hier wirklich was rein, obwohl es einigermaßen klar ist. Also so ein mehrfach in sich verschachtelter, auf mehreren Ebenen funktionierender Witz oder so.
Aber wozu ein Loch in der Decke? Die haben noch eine Seitentür. Die können doch einfach über die Seitentür das Tier reingeworfen haben.
Ja, eben, das machen sie ja nicht wirklich, aber sie wollten das vielleicht damit andeuten. Und wenn das jemand glaubt.
Die bohren doch nicht extra ein Loch für diesen einen Moment in die Decke.
Nein, die nutzen aber ein Loch, um zu suggerieren, dass.
Okay, ich glaube, das ist zu deep für uns alle. Ich glaube, so tief arbeitet RTL dann doch.
Es war einfach ein total hässliches, komisches, unverständliches Bild, was 90% der Zuschauer auch nicht wirklich sinnvoll aufgefallen sein dürfte. Also warum reinmachen? Es war zweimal. Es schneidet ja auch keiner ohne Hintergedanken rein.
Cornelis, bevor du uns gleich mal deinen Eindruck schilderst vom bisherigen Geschehen, eine Frage noch. Ich habe sie vergessen. Verdammt. Ach genau, eine Frage. Hier. Gestern, also ich muss ja mal Folgendes klarstellen. Ich empfange ja RTL nur in Standardqualität.
Wie?
Also
Standard, du leistest dir nicht HD, das glasklare Fernsehen, für 5 Euro im Monat extra, um
ja,
alle...
Oder 50 Euro im Jahr. Nee, mache ich nicht.
Ach so.
Ich habe die Öffentlich-Rechtlichen in HD, das reicht mir. Und
Fake-HD vor allem.
Fake-HD, ja, das ist, weil die schneller sein wollten als alle anderen und dann egal. Übrigens, seit 11 Jahren gibt's jetzt läuft die ARD jetzt teilweise in 27p.
Und nicht nur teilweise, mehr oder weniger sind alle Sendungen jetzt HD.
Ja, aber vor 11 Jahren haben sie mit dem Olympischen Spielen angefangen. Ja. Winterspielen, so. Wollte ich nur sagen. Ist schon verdammt lange Zeit her, ne?
Und Fun Fact?
Ist mir jetzt aufgefallen, zur gleichen Zeit habe ich mir nicht ungefähr damals einen Fernseher gekauft, der so ein hochauflösendes Bild darstellen kann. Und jetzt habe ich gerade meinen Fernseher ausgetauscht. Und jetzt habe ich gerade einen Fernseher ausgetauscht und einen neuen gekauft.
Und daran musst du auch an die Kuh dran glauben.
Nein, das stimmt nicht. Nein, das ist nicht richtig. Diesmal haben wir keine Kuh verkauft. Und
war das wirklich so? Egal.
Da muss ich mal kurz drüber nachgedacht, wie lange hatte ich den alten Fernseher eigentlich so? Weil ich dann dachte, oh, jetzt schon wieder einen neuen Fernseher, aber es ist schon 11 Jahre.
Wie alt wäre die Kuh heute gewesen, ja.
Die wäre schon lange tot.
Ach, dann im Nachhinein ist es ja okay.
Ja. Die stirbt ja eh.
Noch Zulauf zu der Frage oder bei der Kuh?
Ja, und zwar so vorgestern, also ja? Ich gucke das, der Fernseher ist jetzt ein bisschen größer als der alte, aber auch nicht so riesig, also ich habe jetzt irgendwie so 43 Zoll, ja. Und gestern habe ich das Bild schon als sehr grisselig empfunden, was RTL mir da auch noch über Kabel natürlich ausgeliefert hat. Fand ich sehr, sehr, sehr eigenartig, obwohl der Fernseher auch aus schlechtem Bild eigentlich noch ein relativ erträgliches hochrechnet.
Also hast du einen 4K-Schirm?
Ja.
Naja, dann wird er einfach von 500p auf 4K hochgerechnet. Und das wird dann mit Weichzeichnern und ein bisschen KI-Arbeit.
Ich weiß, das macht er sonst auch ganz gut. Gestern war es aber sehr grisselig und hässlich. Im Vergleich zur Sendung vorgestern, wohlgemerkt, ja, die wirkte ganz gut. Kann das sein, dass die unterschiedlich produziert waren?
Von wegen unterschiedlich gut, beziehst du dich da auf die ganze Sendung oder den Dschungelteil? Weil es werden sicherlich ganz andere Kameras in Melbourne oder sowas unterwegs
auch
sein.
Auch die Moderation von Zietlow und Hartwig kam mir gestern deutlich grisseliger und hässlicher vor als am Tag vorher. Kann natürlich auch sein, dass es wieder so ein komisches Kabelproblem war.
Also ich glaube schon, dass sie da, also das macht man ja schon dann als Profi, dass es nach ziemlich klaren Regeln produziert wird und dann niemand irgendwas zur Laufzeit einer Produktion vor allen Dingen nochmal verändert. Gott bewahre. Ich habe tatsächlich teilweise bei der Folge gestern gedacht, aber bei den Nachtaufnahmen, ob die vielleicht gar nicht so gute Kameras haben, weil es war tatsächlich auch da sehr, sehr grisselig, was ich das Gefühl habe, das könnten heutige Kameras besser. Oftmals steht ja so ein Kram da auch erstmal 5 bis 10 Jahre rum und wird jetzt nicht jedes Jahr ausgetauscht. Weiß ich nicht genau.
Zumindest bei den Nachtaufnahmen würde ich einfach nochmal drauflegen, dass es wahrscheinlich eine stilistische Entscheidung ist, die ein bisschen grisseliger zu machen.
Also sie haben auch Vignetten drin, ne? Das schon. Dann ist es halt irgendwie so ganz komisch dunkel und der Rand wird irgendwie dunkel und das wird seltsam umgefärbt. Das ist dann natürlich nochmal was mal, je nachdem,
ja,
wer
da den
Beitrag gebaut hat.
Ja, da habe ich natürlich erstmal dass mein neuer Fernseher irgendwelche Pixelfehler hat. Wirklich.
Das ist die Frage jetzt. Achso.
Nein, nicht wegen grisselig, sondern weil, wenn der Rand, ich habe das natürlich auch wahrgenommen, manchmal ist so der Rand irgendwie dunkler gemacht und so, dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, ist der Fernseher im Arsch?
Ja, das machen sie wirklich gerne. Ja, das nennt sich
ja, dann
die Vignette.
Dann habe ich mir irgendwann... Dann habe ich mir irgendwann einfach mal ein weißes Bild anzeigen lassen und mal ein gelbes Bild und mal ein blaues Bild und dann war ich zufrieden wieder. So, jetzt aber weg vom Fernseher.
Das kam keine Frage, gut.
Doch, nee, das war das. Okay. Die Frage war, ob ihr das auch so empfunden habt und ob das und die hast du ja im Prinzip schon beantwortet, damit man lässt die Finger von Produktionsänderungen, was ja auch logisch ist, kann auch ein Kabelproblem gewesen sein.
Also von TV-Ohren aus lässt sich wirklich überhaupt nichts beurteilen, weil das Bild ist ja jedes Jahr ein bisschen besser. Also als ich angefangen habe zu schauen, war das ja so mit Flash und das war einfach noch viel schlimmer, aber das ist zum Analysieren
nicht ausreichend. Ich habe sogar beide TV Now geschaut, ne? Dennis, du ja auch.
Ja, diese Sendung habe ich auch gerade per TV Now nachgeschaut. Aber auf meinem 4K-Schirm und da war es eigentlich okay. Ich habe es über die Red-Button-App geguckt heute.
Ja, wer weiß.
Red-Button-App?
Ja, du hast auf deiner Fernbedienung einen roten Knopf. Dann öffnet sich so eine HBB Plus App.
Ja, ja, ich weiß wohl, aber das nennt sich Red Button App.
Ja, das also in UK nennt sich das Red Button. Und den Begriff hat jetzt ProSieben jetzt für Deutschland gekapert, deswegen benutzt den RTL nicht. Aber wenn wenn du redbutton.de eingibst, dann kommst du auf eine ProSieben-Seite. Aber das in UK ist das Konzept allgemein und das ist einfach der Red Button und da gibt es immer interaktiven Krempel.
Von welchem Hersteller ist eigentlich dein Fernseher, Dennis?
Ich habe einen Philips mit Ambilight und Hue-Anbindung. Das heißt, meine ganze Wohnung leuchtet ähnlich wie der Fernseher. Das finde ich mal ganz
toll. Das ist geil.
Ja.
Ich habe jetzt keinen Philips mehr. Ich hatte vorher auch Ambilight und das vermisse ich schon so ein bisschen.
Nochmal kurz zu TV Now. Ich finde es.
Aber jetzt wollen wir nicht so lange über Fernseher reden.
Nee, aber nur ganz kurz. Ich bin ganz froh, dass ich endlich in TV Now ohne Probleme einfach letzte Folge gucken kann. Das Zeug ist nämlich jetzt mittlerweile in HTML5, kein Flash mehr. Und vor allem muss ich mich auch nicht mehr anmelden. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich mich gezwungen habe zu schauen, musste ich jeden Tag einen neuen Account anlegen mit irgendeinem Testzugang für 24 Stunden mit durchwechselnden Adressen, um jeweils wenigstens die aktuelle Folge schauen zu können.
Ja, ja, weil immerhin. Sonst kann man das ja nur einen Tag nutzen und danach muss man dann bitte zahlen.
Ja.
Ja.
Gut.
Schwierig. Wie ist denn das mit der Werbung mittlerweile? Gibt es da viel Werbung? Also in den letzten Jahren war es ja so, dass es kaum Werbung in dieser TV-Now-Sache gab.
Ja, naja, also sie spielen, glaube ich, alle 10 bis 15 Minuten und beim Wechsel des, das sind ja immer Segmente, so 20-Minuten-Segmente, bei dem Wechsel des Segments spielen sie immer die gleichen 3 Clips. Ich habe auch jetzt rausgefunden, wie man das Ganze ganz gut überspringen kann, beziehungsweise wegsehen kann. Man darf ja nicht wegschalten vom aktiven Fenster. Also man darf den Tab nicht wechseln, aber man darf ein neues Fenster aufmachen und dann in dem einfach was anderes machen. Dann läuft's weiter. Springen darfst du nicht. Ansonsten kann man relativ gut mit Pfeiltasten springen. Das ist auch zum Analysieren ganz schön. So glaube ich, 10 Sekunden hin und her. Werbung darfst du nicht springen. Es nervt halt ein bisschen, dass es immer die gleichen 3 Clips sind. Ne? Tritop, irgendwie eine Versicherung und noch irgendwas.
Zumindest bei der Red Button App HBB Plus gab es tatsächlich nur die 2 Sponsoren-Trailer am Anfang und sonst war es werbefrei.
Ach Gott.
Deswegen habe ich Werbefrei heute geguckt.
Interessant. Aber das ist doch da eigentlich der gleiche Content, den ich auch habe, aber ja, das aber zusammengesetzt. Ja.
Im Zweifel ist es tatsächlich so, dass die das jetzt freigekauft haben, keine Ahnung, oder es war was kaputt?
Was ganz spannend war, bei der ersten Folge haben sie zum einen sehr viel Material nicht zeigen dürfen, aus lizenzrechtlichen Gründen. Das war so ein bisschen doof. Also irgendwie die ganzen anderen Sendungen und die Pornos von Sibylle durfte ich nicht gucken. Und das andere war, dass sie in bestimmten Situationen ans Bild rangezoomt haben, weil da offensichtlich eine Einblendung im Bild war, weiß ich nicht, da war noch eine Stimme zu hören von so einem irgendwelchen Viech, was rumgelaufen ist. Das konnte ich aber nicht sehen. Es wurde einfach so rangezoomt, dass es nicht mehr zu sehen war. Fand ich auch ganz witzig.
Das hat mir auch auf Twitter berichtet, dass die erste Folge ziemlich, wir dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen das im Internet zeigen, weil die ja natürlich ganz viel Fremdmaterial verbunden haben für von Models über Alf, über im Paradise, daher klar.
Aber es ist halt lustig, dass es im Fernsehen geht und dann im TV auch nicht. Da kann man es doch gleich beides lizenzieren.
Also vor allen Dingen ist die Frage, muss man es überhaupt lizenzieren?
Ja, das war definitiv kein Zitat. Also,
hey, aber Jurist, so ist relativ lang.
Hey Jurist, das war definitiv kein Zitat.
Naja, man benutzt es doch, um sozusagen die Karriere von jemandem.
Ja, aber du musst es quasi einbetten. Aber einfach nur abspielen im Hintergrund.
Nee, es war doch eingebettet, zum Beispiel bei Sibylle Rauch, war es doch eingebettet in den Beitrag zu ihrem Leben und dann wurden Ausschnitte gezeigt.
Ich glaube ganz ehrlich, dass das Ganze zusammenhängt wahrscheinlich mit der ganzen Rechtsprechung um Stefan Raab und seine Nippelpolitik. Und da ist es relativ reglementiert, wie man so TV-Clips umzugehen muss. Und ich glaube, der NDR hat auch mal durchgesetzt, dass schon ab irgendwie einer Sekunde bezahlt werden muss. Das ist alles, glaube ich, auf Stefan Raabs exzessive Nutzung von externen Clips zurückzuführen.
Der benutzt ja Clips einfach oder hat Clips benutzt einfach, um einen Witz zu machen, indem er sie einfach nur abspielt, unkommentiert. Und der Kontext, in dem er sie unkommentiert abgespielt hat, der hat dann die Pointe ergeben. Das war ja so dieses Stilmittel der Knöpfe. Ja? Hier war es ja anders. Hier sagt man ja, guck mal, das ist Sibylle Berg, dann erzählt die selber über ihr Leben. Und das veranschaulicht man eben mit Teilen ihres Werkes. Und zwar, wie ich nur ausschnitthaft und ganz kurz. Die natürlich auch dazu angelegt sind, kurz lustig zu sein, klar, aber die sind ja eingebettet in was Größeres. Also das ist schon was anderes als Nippel bei Stefan Raab, würde ich sagen.
Ja, aber im Zweifel sagt der Jurist oder der Konzernjurist von RTL, nee, ist nicht. Nur mal sicher.
Das Seltsame ist doch, sie haben es tatsächlich im Fernsehen drin gehabt und vielleicht lizenziert, warum nicht auch gleich für die Internetausstrahlung? Klar, ja, es fällt weltweit
man,
so.
Vielleicht kann man sich ja auch so ein Lizenzding fürs Fernsehen recht günstig shoppen. Oder das geht in so einem Ringtauschverfahren mit irgendwie anderen Fernsehanstalten oder so, weiß ich nicht. Wo das auch teilweise DVD-Produktion. Egal, ist aber Wurst. Ja, Cornelis, wie fandst du das jetzt so? Bisher.
Ich bin ja eigentlich ganz glücklich, komischerweise. Ich erkenne mich selbst kaum wieder. Also die letzten 2 Jahre war ich wirklich wieder an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, also diese Zeit muss ich mir dafür nicht geben. Das Verrückte ist, ich kann euch einmal gestehen, warum ich mich auch schon im Vorfeld so ein bisschen auf die Staffel gefreut habe. Und das war halt Leila Lohfeier, die ich ja tatsächlich ein bisschen höre.
Ja.
Und man sieht sie jetzt plötzlich gar nicht mehr. Schade. Aber der Rest hat mir dann plötzlich spontan sehr gut gefallen. Ich fand auch die Zusammenstellung und das Zusammenschneiden, diesen nervigen Beginn nicht ganz so nervig, sondern dachte halt relativ schnell, schöne Horrorshow, hatte ich euch auch geschrieben. Hat irgendwie das Gefühl, das könnte funktionieren. Also ich fand tatsächlich, ich glaube das letzte Mal, als ich noch richtig geschaut habe, auch sehr früh die Leute langweilig und das ist dieses Mal gar nicht der Fall. Ich finde eigentlich niemanden so richtig langweilig oder gut, wenn man eben nichts sieht, dann, aber das funktioniert für mich und bin da irgendwie ganz mit Freude reingegangen. Ich finde eben auch, was ich vorhin schon gesagt habe, die Konflikte recht organisch oder die Geschichten bisher recht organisch. Da ist wenig bemüht. Wir hatten ja auch Staffeln, wo man wirklich 10 Meter gegen den Wind gesehen hat, RTL baut hier Sachen, die nicht da sind. Und hier sind zumindest Sachen schon mal da und das finde ich für Folge 2 eigentlich einen gefühlt doch guten Start.
Also wie war dein Eindruck, wie viele Leute kanntest du vorher?
Ich glaube, ich kannte nur Leila. Ich kannte sonst, ich mache mal schnell die Liste auf, ich habe sie ja hier, ich meine, dass ich die alle nicht kannte. Und Liste, also gut, Tommy Pieper kannte ich, klar. Sibylle Rauch mal gehört.
Filme mal gesehen?
Nee. Und Leila kannte ich halt von der Stimme, ja. Nee, sonst kannte ich die alle nicht, aber das las ich schon auch im Vorfeld eigentlich ganz, ganz knackig kaputt. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, nicht die allergrößten oder allergrößten D-Sternchen zu haben, sondern wirklich die Z-Leute, die einfach auch wenig Medientraining haben und dann richtig schön versagen.
Ja, aber fehlt dir da nicht irgendein großer Name? Es war doch eigentlich immer so, dass ein großer Name schon dabei war.
Ja, aber ich
glaube, dem man auch gesagt hat, hätte ich niemals
von ursprünglich große Namen scheitern sehen auf Hauptsache Leute, die einfach richtig schön kaputt sind.
Zumindest wenn man der Bildzeitung glauben darf, setzt sich RTL selber ein Budget jedes Jahr von 500.000 für die Gagen. Und da sind einfach bekannte Promis wahrscheinlich einfach zu teuer mittlerweile geworden.
Ja, also für mich ist es aber auch so, ich sehe die Sendung eigentlich gerne als Sozialexperiment und da kommt es dann eigentlich, wenn die Leute spannend sind, nach 2 Tagen nicht mehr drauf an, ob die bekannt waren oder nicht bekannt sind oder nicht mehr bekannt sind, sondern ich glaube, es gab auch sehr viele Stars, die für mich einfach überhaupt nicht interessant waren, so vor allen Dingen hier, wie heißt sie, die, habe ich den Namen schon vergessen, Tanja, ne?
Tanja Schumann?
RTL, sag nach, also Leute, die eigentlich, wo ich denke, die könnten ja was bringen und die sind dann so schrecklich langweilig, dass ich mir auch sage, dann braucht ihr auch keine Stars kaufen. Ist mir egal, dann nehme ich lieber Leute, die einfach so schön kaputt sind, dass sie einfach da ordentlich knallen.
Ja, aber ich meine, die Frage kann man natürlich auch nochmal stellen, ob Tanja Schumann nicht ihr Geld auch wert war. Ne? Ich glaube, ihre Gage war nicht so hoch, wenn ich es richtig erinnere. Und, ich
glaube, das war ein gutes Verhältnis zu
Unterhaltsamkeit. Dafür hat man zumindest, also ich meine, die hat natürlich nicht viel gerissen, aber so haben wir zumindest eine Geschichte vom RTL erzählt bekommen und mit den Anrufen der Leute, die dann auch anrufen, so, erzählt bekommen, nämlich jemand, der gerne raus wollte, aber nicht bezahlen wollte, selber rauszugehen und dann nicht rauskam. Also das war schon ganz nett, ne? Das hätten wir
das
sonst.
Das war auch ein bisschen so eine Verzweiflungsgeschichte. Also das ist das, was man da macht, wenn sonst nichts kommt.
Was?
So eine Geschichte so zu erzählen. Also die hat mich damals gelangweilt. Ich glaube, das war letzte Staffel, wo ich noch geguckt habe und danach habe ich dann auch nicht mehr so viel Lust gehabt.
Okay.
Ja, aber.
Ja.
Also ich freue mich auf weitere Folgen.
Da habe ich gestern kurz auch im Twitter drüber gesprochen, wo du sagtest, Leila taucht nicht auf. Da müssen wir heute abwarten, wenn unsere Vermutung hier zutrifft, dass sie da eine so eine Nachtprüfung, Nachtwache, Nacht, wie nennt sie es noch? Dschungel, Nacht.
Eine Schatzsuche überhaupt.
Ja, aber eine Nachtschatzsuche.
Ja, genau.
Dann kommt ja was und ich glaube einfach, die ist leider kein Dschungelmaterial. Die ist zu normal.
Ja, oder auch vielleicht zu schlau oder zu, ja.
Vielleicht alles davon. Und die ist übrigens die einzige, aber was man sagen muss, ne, die ist die einzige mit halbwegs intelligenten Gags.
Mhm.
sie hat Giselle zur Brücke gebracht, wo ich mich gerade daran erinnere, und dann hat sie gesagt, naja, oder wir legen Giselle auf den Grill. Und dann hat sie gesagt, Tiere dürfen wir ja nicht grillen, aber von anderen Kandidaten hat ja keiner was gesagt.
Ja, das ist eigentlich...
Also, ne, das ist jetzt, ich sag mal, keine hohe Kunst der Comedy, aber das habe ich zum Beispiel von anderen Leuten so noch nie gehört. Das zeugt ja zumindest von etwas Humor, will ich damit sagen. Also, keine Ahnung.
Der Podcaster kann wenigstens reden, ne?
Mal heute, ja, auch frei. Mal heute einfach mal abwarten und schauen, ja, was kommt. Ansonsten kann das aber auch möglicherweise ist sie so eine kleine Rohrkrepiererin, zumindest was Dschungel-Ambitionen angeht.
Ja, also es ist auch mal endlich jemand dabei für mich, wo ich dann viel Hoffnung habe und dann ist dann plötzlich gar nichts mehr. Das ist wahrscheinlich hier der Fall. Oder mal gucken. So.
Gut.
Was vielleicht noch kurze Anmerkung, weil ihr es auch drin habt, tatsächlich bin ich genauso verwirrt wie ihr wahrscheinlich auch von Giselles Frisur. Ich habe tatsächlich ein Weilchen gebraucht und dachte immer, das sind zwei. Ist das die, das ist die mit dem, wie heißt das, Undercut? Ach nee, das ist die andere, die immer heult.
Also ist es nicht Sidecut ist die, oder Undercut?
Ja, ihr wisst, was ich meine. Das wo
schreibt es in die Kommentare.
Ne? Ich hab den Eindruck, dass sozusagen das Abrasierte wäre größer geworden.
Ja, das war auch, ich war immer auch verwirrt, ob das jetzt größer geworden ist. Aber ich vermute mal, sie hatte sich schon vorher abrasiert und dann alle Haare, die dann die Seiten abdecken, hat sie sich aber zu einem Dutt zusammengebunden und so hat sie quasi zwei Frisuren.
Richtig, so, ja.
Das ist schon.
Ja, ja, und vor allen Dingen das Lustige ist ja, wenn sie das einfach die zur Seite fallen lässt, sieht das ja aus wie ganz normal lange Haare irgendwie, ne?
Ja.
Das ist schon nicht einfach. Also muss ich sagen, also ich finde es nicht schön, aber das hat mich dann durchaus ein bisschen erstaunt. So, also positiv. Ist nicht meins, aber kann man machen.
Es ist, glaube ich, ganz praktisch. Also zumindest musst du, also wenn du es so Dutt zusammen machst, ist die Tier in Haargefahr, so Kakerlaken im Haar weniger.
Mhm. Was natürlich gar nicht geht, ist hier, ne, Felix, der das ja so ähnlich hat.
Ja, da sieht es einfach nur albern aus.
Ja, und man müsste fast... Ob sich das noch lohnt, so ein Expresspaket nach Australien zu schicken? Wie lange dauert das, bis es da ist?
Express, UPS,
wenn man so richtig über Nacht? Geld rein, über Nacht?
Ja, UPS, na klar. Das ist in 24 Stunden ist das dort.
Ja, dann sollten wir vielleicht mal zusammenlegen und ein bisschen Haargel für Domenico spenden, weil das geht einfach überhaupt nicht.
Der hat doch was mitgeschleppt, oder?
Ja, dann soll das mal benutzen. Der muss doch seine, der hat das ja so wulstige Haare vorne, die nur Sinn ergeben, wenn er die halt wirklich frisiert. Und wenn er das nicht macht, sieht das aus, als würde da ein kleines Lebewesen auf seinem Kopf gestorben sein.
Er hat Haarschaum mitgenommen als Luxusgegenstand.
Ja, wahrscheinlich ist er schon auf. Ja, einmal frisiert und dann ist er leer.
Ja.
So.
Ihr müsst beachten, der Mann ist Schauspieler, der kann nicht seine Frisur selber machen, das machen sonst andere.
Domenico ist doch kein Schauspieler, du bist immer noch bei Felix.
Also.
Den habe ich schon übersprungen. Habe ich einfach nur gesagt, hässlich. Und dann bin ich zu Domenico gegangen, um mich nochmal über ihn lustig zu machen.
Gut.
Wollen wir einfach nächste Woche nochmal miteinander sprechen?
Ja, müsste zeitlich gut passen. Ne? Wird mir, ja, habe ich Lust.
Dann machen wir das mal. Dann kannst du mal sagen, wie du die Staffel bisher fandst. Was wir aber natürlich noch festlegen müssen, ist jetzt ein Spruch des Tages. Und danach hätten wir natürlich auch nochmal gerne deine Prognose.
So, Spruch des Tages. Also ich hab zwei aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du... Ich finde ihn einer, dass ich dem Currywurstmann, es gab ja wieder diesen Miracle Morning und der hat ja die Selbstbeweihung, die Sekte, hat er gesagt, so, ah, das ist wie jeden Tag auf Klo kacken gehen, immer dieselbe Scheiße. Fand ich sehr sympathisch.
Ja.
Aber unter der Kategorie richtig creepy, als bei der Verkündung Tommy Pieper zum Hartwig sagte, der sich gerade geoutet hat, der hätte als Alf, sei Alf-Fan und hätte auch sogar die Hörspiele gehabt, da meinte Tommy Pieper nur, beim nächsten Mal kille ich dich.
Ja, ist auch nicht schlecht, das stimmt. Was ich gut fand, war, habe ich vorhin schon erwähnt, ich bin nicht patzig. Das fand ich sehr nett. Von Evelyn das Gesagte, mein Ziel ist, dass ich das Schweinearschloch aufesse.
So schön.
Ja. Ist dir was aufgefallen, Cornelis?
Ich habe da keine Notizen gemacht und ich bin so schlecht, mir das zu merken. Ich mache das nächstes Mal.
Gut, das ist schön.
Also habe ich jetzt keine Sprüche zur Hand.
Ja, Prognosen. Dennis, müssen wir irgendwas ändern in unseren Prognosen?
Wenig. Also ich glaube weiterhin, dass dass Chris Töpper wie ihn da vorne mitspielt an der Sache. Ich glaube auch weiterhin, dass Giselle in den nächsten Dschungelprüfungen geht. Ja. Die Nummer ist jetzt auch, glaube ich, gelaufen. Und sonst, was war unsere dritte Prognose, die wir mal stellen?
Ja, wer geht als erstes?
Wer geht als erstes? Lea Lowfire.
Leider ist das zurzeit so, ja.
Vermutlich, ja, vermutlich. Was Currywurstmann und den Sieg angeht, muss ich nochmal sagen, er hat jetzt eine ziemlich große Klappe gehabt, hat auch einen Streit gehabt, wo er so ein bisschen möglicherweise unsouverän rübergekommen ist für den einen oder die andere. Was er auf jeden Fall braucht, ist eine sehr, sehr starke Dschungelprüfung. Wenn er die nicht kriegt, wird's eng. Also die braucht er, um zu siegen, so das will ich sagen.
Ja.
Er braucht eine Dschungelprüfung, die schwer ist und die er richtig gut meistert. Und der sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste alles gibt und sich reinschmeißt und das dann kann er es schaffen.
Definitiv.
Bin mir da irgendwie sehr unsicher mit den Prognosen, das ist nicht so meine Stärke.
Es ist erst im
Zusammenhang.
Das ist der zweite Tag. Also das hält, und außerdem, Conny, der sagt einfach irgendwas, das hält sowieso keine Sau nach, als wenn uns da irgendjemand jemals drauf angesprochen hätte.
Aus welchen Gründen glaube ich eher, dass es eine weibliche Siegerin geben wird, also eine Siegerin geben wird, eine Königin geben wird, aber...
Wen hast du da im Köcher? Wen könntest du dir vorstellen?
Ja, wenn wahrscheinlich ist es Evelyn, aber irgendwie auch nicht.
Ja, könnte ich mir auch
bin vorstellen. Ich auch von Tommys Werbung ein bisschen beeinflusst.
Du meinst, der
er hat sich ja sehr hochgejazzt. Sie muss es werden, sie ist es, das Mädchen wird und so weiter, war auch ein bisschen komisch.
Na, vielleicht sieht er, ja.
Ja, hier Quoten, ja. Dennis?
Das, auch diese Tradition wollen wir aufleben lassen. Und zwar sind die Quoten bekannt für die Einstiegsfolge und für die gestrige Folge am Samstag. Hm. Die Einzugsfolge hatte in der Gesamtzielgruppe ab 3 Jahren 5,95 Millionen, das sind 23,1%. In der werberelevanten Zielgruppe von 14 bis 49 3,33 Millionen, das sind 38,7%. Im Vergleich zum letzten Jahr Auftaktsfolge ist das tatsächlich auf ähnlichem Niveau. Die war ein bisschen stärker, irgendwie in so ein Prozent mehr. Die Samstagsfolge, quasi die Folge darauf, das ist immer ein guter Indikator, ob der Einstieg und die Kandidaten ganz gut laufen, hatten wir 5,17 Millionen, was sind 21,2%, und in der werberelevanten Zielgruppe 2,81 Millionen, was 33,9% sind. Man merkt, da sind schon die ersten abgesprungen. Man sieht, wie der Trend sein wird. Hart wird immer die Sonntagsfolge und die Montagsfolge, da ist immer der größte Kracher drin.
Wobei, wenn ich es richtig im Blick habe, 40% sollten es eigentlich schon sein.
Ja,
ne?
Das ist
in der relevanten Zielgruppe.
Eigentlich schon. Es ist ein bisschen schwach diesmal. Also die Samstagsfolge vor einem Jahr, die war 41,5%. Die war einfach eine der stärkeren. Ich glaube, die war auch gut, so im Nachhinein.
Ja, vielleicht muss ich das Camp jetzt wieder aufbauen nach so ein paar Gammeljahrgängen. Ne? Das kann natürlich auch sein.
Was heißt denn Gammeljahrgängen? Ich rede vom letzten Jahr. Ich wurde vom letzten Jahr. Da war ja keine
Quote. Ja, aber natürlich, klar, aber das ist ja nicht so, die Quoten funktionieren ja nicht so, es bekommt ja nicht immer Gold eine gute Quote, sondern Quoten, Leute schalten ja ein, weil sie eine gewisse Erwartung haben. Und die baut sich ja auf durch Dinge, die sie vorher erfahren haben. Das heißt, wenn man jetzt weiß, okay, die letzten beiden Jahre war das Dschungelcamp so scheiße, das gucke ich mir jetzt gar nicht wieder an, das braucht erstmal Zeit, um dann wieder das kann noch eine Nachwirkung von den letzten Jahren sein.
Vielleicht sehen wir dann.
Also um es zurückzuholen, braucht es wahrscheinlich dann auch entweder super viel Langeweile und kein anderes Programm oder Leute, die dir sagen im Freundeskreis, hey, schau mal wieder, ist doch ganz interessant.
Ja. Kann wir Montag
und
losgehen.
Und Podcasts wie diesen.
Wie gesagt, kann Montag wieder relevant werden, wenn das Bürogetratsche losgeht und die Leute dann Montagabends wieder einschalten.
Mhm. Ja, das könnte passieren. Ja, zum Ende hin entschuldigen wir uns natürlich für die etwas fahrige Sendung. Ich musste hier leider unter erschwerten Bedingungen aufnehmen. Das ist nur die Schuld von Dennis. Und zwar Dennis ganz allein.
Ja.
Redest mit Dennis?
Ja.
Ja. In diesem Sinne, Cornelius, es war uns eine Freude. Wir hören uns dann in einer Woche.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht.
Und Renke, wir hören uns dann heute Nacht wieder.
Ja, genau. Und ihr könnt noch lesen, was wir schreiben und twittern und instagrammen, wenn ihr uns auf unsere Social-Media-Kanäle bewegt, Sozialmedien-Kanäle, also Instagram haben wir zum Beispiel, da heißen wir wie, Dennis?
@Dschungelpodcast.
Ja, dann sind wir noch hier bei Facebook, gibt es uns auch.
Ja, / Dschungelpodcast.
Aber Facebook, wen interessiert schon Facebook? Und dann gibt es auch noch bei Twitter @Dschungelpod, wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns an. Ansonsten wird heute Abend wieder ein bisschen strukturierter und auch mit weniger Erinnerungslücken, weil Folge gerade gesehen, wenn Aufnahme und dann, ja, war's das.
Bis dann, tschüss.
Bis bald.
Tschüss.